Aber ich habe liebe Grüße mitgebracht. Gut, jetzt muss ich schauen, dass ich die richtige Predigt nehme. Weil heute Nachmittag haben wir noch Taufe und die Taufpredigt habe ich auch mit eingesteckt. Und wenn ich heute noch am Gottesdienst schnell verschwinde, dann liegt es daran, weil wir noch ein Gespräch haben und dann nachher ist die Taufe. Also ich werde ziemlich schnell weg sein. Ich kenne eine Familie aus Neulußheim. In Neulußheim war ich ja 7 Jahre lang, das ist im Landkreis Heidelberg. Die ruft mich mehrmals im Jahr an. Und ich kann mich gut erinnern, an Heiligabend, an 2016 war das schon, haben sie mich auch angerufen, da war die Annelies am Telefon und nicht der Helmut. Und ich habe mich gewundert, dass mich die Annelies anruft. Dann habe ich einfach gesagt, grüß dich Annelies, schön, dass du an Weihnachten oder dass ihr an Weihnachten wieder an mich denkt. Und sie sagt, ja, Weihnachten ist das eine, das andere ist, heute ist mein Mann, der Helmut, gestorben. Und dann 3 Monate später ruft sie mich wieder an. Und ich bin gerade von der Baustelle gekommen und da war die Annelies am Telefon. Und ich sage, hallo Herr Annelies, stell dir vor, wir haben jetzt neue Gemeinderäume und wir sind am Einrichten, wir sind mittendrin. Und sie sagt, ja, neue Gemeinderäume, das ist das eine, aber heute ist mein Sohn Wolfgang gestorben. Und dann ist man erstmal sprachlos, oder? Wenn man so spontan, so plötzlich mit Todesfällen konfrontiert wird, dann ist man manchmal sprachlos. Und in dem Bibeltext, den ich heute mit euch lesen möchte, da ist auch die Rede von einer Konfrontation zwischen Tod und Leben. Und die betroffene Frau in dem Text, in der wir lesen von Lukas, in Lukas 7, die hat genauso wie die Annelies zuerst ihren Mann verloren und danach ihren Sohn. Der Text steht in Lukas 7, in Versen 11 bis 17. Und es begab sich am folgenden Tag, dass er, also Jesus, in eine Stadt namens Nain ging und mit ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu, rührte den Sarg an und die Träger aber standen still. Und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Rede über ihn verbreitete sich in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Der Text wird eingeleitet am folgenden Tag. Da fragt man sich, was war denn am Tag vorher? Und da lesen wir im Lukas-Evangelium, da war diese sogenannte Feldpredigt, die ähnlich ist zur Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7. Und nach dieser Feld- bzw. Bergpredigt geht Jesus in die Stadt Kapernaum. Und da schickt ein dort stationierter Hauptmann seine Leute zu ihm und bittet ihn, zu kommen, um seinen kranken Knecht zu heilen. Und Jesus ist von dem Glauben dieses Hauptmanns so beeindruckt, weil dieser Hauptmann schickt wieder Leute zu ihm und sagt dann, Herr, ich bin es nicht wert, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und Jesus heilt ihn dann aus der Ferne. Das war die erste Fernheilung, die Jesus da getan hat als Wunder. Man kann davon ausgehen, das hat viele Leute beeindruckt. Und jetzt am folgenden Tag begibt sich Jesus in eine Stadt namens Nain und mit ihm ziehen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Von Kapernaum bis nach Nain sind es zumindest schon mal 50 Kilometer. Und von außen betrachtet schaut dieser Zug wahrscheinlich aus wie so eine Prozession. Ich weiß nicht, wie viele hundert, vielleicht 1000 Leute es waren. Jetzt den Weg ziehen von Kapernaum nach Nain. was Jesus hinein eigentlich wollte, steht überhaupt nicht da. Es wird nicht erwähnt. Im ganzen Neuen Testament wird diese Kleinstadt, ich sage Kleinstadt, weil es wird von einem Stadttor berichtet, im ganzen Neuen Testament lesen wir nur hier an dieser Stelle von diesem Ort. Und Nein bedeutet so viel wie lieblich. Vielleicht war es ein netter Ort irgendwo auf den Bergen. Vielleicht, weil man von Nein einen lieblichen Ausblick hatte. Wenn man nach Osten guckte, dann sah man den Berg Tabor. Wenn man nach Westen schaute, war die Jezreel-Ebene und dort dahinter der Berg Karmel. Und viele Historiker sind der Auffassung, dass Nein eigentlich Naim heißt und es ist die Abkürzung für Schunaim bzw. Schunem. Also genau der Ort, wo 850 Jahre vorher der Prophet Elisa auch einen Sohn auferweckte und ihn seiner Mutter zurückgab. Und es ist ähnlich formuliert. Am Ende, und Jesus gab ihn seiner Mutter. So ähnlich lesen wir, oder ganz genauso lesen wir es bei Elisa. Und seit dieser Auferweckung bei Elisa wurde in Israel kein einziger mehr vom Tod zum Leben erweckt. Und jetzt kommt da eine riesige Volksmenge, Menschenmenge mit Jesus vorne weg zu dieser Siedlung Nein und steuert auf das Stadttor zu. Und im gleichen Moment kommt eine andere Prozession, ein Leichenzug aus dem Stadttor heraus. Die eine Truppe schart sich um Jesus, um den Fürsten des Lebens, und die andere Truppe wird angeführt von einem aufgebahrten Toten. In der Gruppe um Jesus ist eine tolle Stimmung, da ist eine Begeisterung, eine Erwartungshaltung, da ist Freude, und dann kommt noch dazu, dass endlich nach 50 Kilometern Nein vor ihnen liegt und jetzt können sie die Füße mal auf die Bank legen und einfach mal Pause machen. In der anderen Gruppe um den aufgebahrten Jungen ist die Stimmung gerade entgegengesetzt. Verlust, Hoffnungslosigkeit, Niedergeschlagenheit, Trauer. Und die Mutter, die da hinter dem leblosen Körper ihres Sohnes hinterherhinkt, die hat ja im Grunde genommen alles in ihrem Leben verloren. Das ist eine deutliche Steigerung in Vers 12 zu bemerken. Ein Junge war gestorben. Nach der Bibel, nach Psalm 55 zum Beispiel, ist es ein Gericht Gottes, wenn einer in der Mitte seines oder vor der Mitte seines Lebens weggerissen wird und sterben muss. Und dann war es noch dazu ihr einziger Sohn, sozusagen der Stammhalter, der Versorger der Familie. Und zuletzt erfahren wir auch noch, dass diese Mutter eine Witwe war. Das heißt, in Zukunft wird sie allein am Frühstückstisch sitzen. Und sie steht ohne soziale Hilfe da und ist auf das Almosengeben der Dorf- oder Stadtbewohner angewiesen. Statistisch betrachtet begraben normalerweise die Kinder ihre Eltern. Aber wenn eine Mutter ein Kind zu Grabe trägt, dann trägt sie im Grunde genommen alles zu Grabe. Einer hat mal gesagt, der längste Weg von der Kirche zum Grab ist der, wenn du dorthin deinem eigenen Kind folgen musst. Und wenn du als jüdische Mutter zur Zeit Jesu deinen einzigen Jungen, vielleicht war er noch keine 20, wenn du deinen einzigen Jungen dorthin ans Grab begleiten musst, dann war es eine Katastrophe, seelisch und sozial. Und so waren bei dieser Prozession auch eine Menge von Leuten dabei, wahrscheinlich die ganze Stadt. Jetzt müsst ihr euch das mal ausmalen. Diese beiden Prozessionen steuern aufeinander zu. Da prallen zwei Welten aufeinander. Die eine Prozession wird angeführt von dem Fürsten des Lebens und die andere wird angeführt von der Majestät des Todes. Wer hat den Vorrang? Beide sind im Prinzip unantastbar. Und was passiert jetzt? Ich frage euch, was würde passieren, wenn ihr die eine Gruppe wärt, die aufs Stadttor zusteuert und wo der Leichenzug euch entgegenkommt? Was würdet ihr tun? Einer hat Vorfahrt, oder? Wer? Welcher Zug soll ausweichen? Eigentlich klar, Vorrang hat die Majestät Tod. Und vom menschlichen Ermessen her würden wir alle wahrscheinlich jetzt beiseite treten, am besten hinunter in den Straßengraben gehen, die Hüte runternehmen, den Kopf senken und warten, bis der Leichenzug endlich vorbei ist. Aber Jesus macht den Weg nicht frei. Jesus stoppt den Trauerzug. Und wenn da ein Reporter von der Nahener Tageszeitung dabei gewesen wäre, dann hätte er schon längst den Notizblock gezückt, weil das, was sich da anbahnt, das sieht nach Skandal aus. Jesus macht den Weg nicht frei, sondern geht direkt auf die Mutter zu, nicht weil er unhöflich ist, sondern weil ihn sein Mitleid zu dieser Frau hinzieht. Vers 13, als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie. Luther übersetzt noch schöner, es jammerte ihn. Das ist mein erster Punkt von zwei. Jesus stellt sich deinem Jammer. Er stellt sich in dein Leid. Wenn es dir dreckig geht, dann weicht er nicht aus. Auch wenn wir das manchmal so empfinden. Auch wenn unsere Augen vielleicht von Tränen so verwaschen sind, dass wir überhaupt nichts mehr sehen. Aber Jesus steht vor dir. Und Jesus lässt schon gar nicht der Tod eines Menschen kalt. Im Neuen Testament lesen wir dreimal davon, dass Jesus jemanden aus den Toten auferweckt hat, und jedes Mal war er von tiefem Mitleid bewegt. In Lukas 8 lesen wir dann ein Kapitel später, da war die 12-jährige Tochter von Jairus, und Jesus kommt da dazu und ist da mittendrin, und dann ist er zornig und bewegt gleichzeitig von diesen Klagefrauen, die da mehr Theater machen wahrscheinlich, als wie das es echt ist. Und er jagt sie hinaus und bleibt nur noch mit den Eltern und mit seinen drei engsten Jüngern da drin und heilt dieses Mädchen. Und in Johannes 11, da steht Jesus am Grab von Lazarus, der schon 4 Tage da drin liegt, der ist innerlich bewegt, dass er weint, und die anderen Leute am Grab, die reden von ihm, weil sie sehen, Jesus weint. Und hier in Lukas 7 ist er von Mitleid bewegt, es jammerte ihn. Und jetzt geht er das erste Mal zu der Person hin, die er am meisten zu tragen hat. Und das sind nicht die Leichenträger, sondern ist die bekümmerte Mutter, bei der alles zerbrochen ist. Jetzt würde man denken, Jesus macht das einzig Richtige. Er geht hin und weint mit den Weinenden. 6-jähriges Mädel kam einmal zu spät von der Schule heim, und der Papa, der war sowas von narrisch und zornig auf sie, und er hat sie dann furchtbar geschimpft. Und dann sagt das Mädel, aber ich habe unterwegs ein anderes Mädchen getroffen und ihre Puppe war kaputt und sie hat so geweint. Und allmählich fängt der Papa zu strahlen an und sagt, wow, das ist aber nett von dir, du hast dich zu ihr hingesetzt, hast ihr geholfen, die Puppe zu reparieren. Und dann sagt sie, nein, ich habe nicht geholfen beim Reparieren der Puppe, sondern ich habe geholfen beim Weinen. Römer 12, Vers 15. Freut euch mit den sich freuen und weint mit den Weinen. Aber genau das tut Jesus hier ja nicht. Er geht zu der Frau hin und sagt, weine nicht. Das ist doch total unsensibel, oder? Ist ja nicht von Mit, es zeugt ja nicht irgendwie vom Mitgefühl, wenn ich sowas sage. Alle anderen haben sich im Trauerzug wahrscheinlich schon ganze Zeit den Kopf zerbrochen, was sie dieser Frau am Grab als Trostwort weitergeben können. Die meisten werden sagen, herzliches Beileid. Vielleicht sagen ja manche, ja, er war ja noch so jung. Vielleicht sagen wieder andere, ja, das wird schon wieder, Zeit heilt Wunden, ihr habt das auch erlebt. Jesus sagt, weine nicht. Hast du das schon mal gesagt zu jemandem, der am Grab trauert? Vielleicht solltest du das mal probieren. Jesus kann das so sagen, weil es bei ihm nicht bei den Worten bleibt. Jesus gibt hier in diesem Text im Prinzip nur zwei Kommandos. Zweimal, wo er was sagt, das sind zwei Kommandos. Das erste Kommando geht an die Mutter, weine nicht. Und das zweite Kommando an den toten Sohn, steh auf. Der erste Befehl ist unsensibel und der zweite nur lächerlich. Wenn es ein normaler Mensch sagt. Wenn wir das so gesagt hätten, weine nicht, dann wäre das für die Mutter ganz ein schlechtes Placebo gewesen, oder? Aber hier redet der Sohn Gottes und der Sohn Gottes verteilt keine Placebos und er verteilt auch keine Trostpflaster, sondern er gibt echten Trost. Er sagt, arme Witwe, weine nicht, warum nicht? Weil mit Jesus jetzt die lebendige Hoffnung vor ihr steht. Und die Hoffnung weint nicht, sondern die Hoffnung erwartet. Jeremia 31, die Verse 15 bis 17. Jeremia 31, Vers 15. So spricht der Herr. Man hört Klagegeschrei und bitteres Weinen in Rama. Rahel weint über ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, denn es ist aus mit ihnen. Aber so spricht der Herr. Lass dein Schreien und lass dein Weinen und lass die Tränen deiner Augen, denn deine Mühe wird belohnt werden, spricht der Herr. Sie sollen wiederkommen aus dem Land des Feindes und es gibt eine Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr. Deine Kinder sollen wieder in ihre Heimat kommen. Der Blick auf den Herrn muss uns immer Hoffnung schenken. Ähnlich was bei den Thessalonikern, gell, die erwartet haben, dass Jesus bald wiederkommt und dann stirbt einer nach dem anderen weg und sie kriegen jetzt schon langsam die Krise und werden traurig. Und dann schreibt ihnen Paulus von der Entrückung, wie es sein wird mit dem Tod letztendlich. Und dann schreibt er ganz am Ende von diesem Abschnitt, so tröstet einander mit diesen Worten. Jesus bekümmert dein Leid. Und darin hat er sich bis heute nicht geändert. Und er bleibt seinen Eigenschaften treu. Wir reden ja manchmal von den absoluten Eigenschaften Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr ein paar kennt. Wenn ihr keiner einschlägt, frage ich euch mal. Was sind ein paar von den absoluten Eigenschaften Gottes? Das sind die Eigenschaften, die immer mit all anfangen. Ja? Gott ist allwissend. Gott ist allgegenwärtig und allmächtig. Ist Gott allfühlend? Ist Gott allfühlend? Also die Stoiker zur Zeit von Paulus haben genau das Gegenteil behauptet. Sie haben gesagt, ein Kennzeichen von Gott ist seine Apathie. Das heißt, er ist unfähig zu fühlen. Muslime denken in eine ähnliche Richtung. Sagen, Allah ist so groß, der kümmert sich doch nicht um unsere kleinen Gefühle hier auf der Erde. Ich glaube, die Bibel sagt, Gott ist allfühlend. Das Wort gibt es halt nicht. Matthäus 9, Vers 36, als Jesus die Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft, wie Schafe ohne Hirten. Matthäus 14, Vers 14, als Jesus aus dem Boot stieg, sah er eine große Menschenmenge vor sich, da ergriff ihn das Mitleid und er heilte ihre Kranken. Kapitel 15, da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach: Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Unser Herr ist allfühlend. Unser menschliches Mitleid ist immer begrenzt. Und unser menschliches Mitleid ist nie rein. Da waren sicher viele bei dem Leichenzug dabei, die haben echtes Mitgefühl gehabt mit der Mutter. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Vielleicht hat sich in ihr Mitgefühl ein bisschen Neugier mit reingemischt. Wie wird die Mutter das jetzt verkraften? Wird sie am Grab zusammenbrechen? Die in den hintersten Reihen stehen, die recken die Hälse und gucken nach vorn. Was wird da vorn passieren? Unser Mitleid ist nie rein. Da bist du auf einer Beerdigung, ich weiß nicht, ob du das kennst, und plötzlich kommen dir ganz komische Gedanken, völlig unpassend. Mit einem reinen Mitleid könnten wir gar nicht leben. Wir würden draufgehen. Wenn wir mit all dem Mitleiden, rein mitleiden könnten, was wir sehen im Fernsehen oder anschauen können, im Internet, was wir erleben in unserer Umgebung, wir können es alles nur ertragen, indem wir abstumpfen. Reines Mitleid ist tödlich. Aber Gott fühlt alles. Wenn nur ein Spatz vom Baum fällt, dann sagt die Bibel, dann fühlt Gott mit. Und in jeder Ecke, jede Freude und jeder kleinste Schmerz in jeder Ecke irgendwo auf unserem Planeten, den nimmt Gott wahr. Und wenn du heute Mittag wieder bei deinem Fleischtöpfen sitzt, dann denkst du wahrscheinlich nicht gleichzeitig an das Mädchen irgendwo in Afrika, das vor ein paar Bohnen wieder nur ein paar Bohnen in seiner Schüssel hat. Aber Jesus fühlt damit. Wenn er für die Sünde der ganzen Welt sterben kann, dann kann er auch jeden Schmerz auf dieser Erde fühlen. Na, das Gefühl, das du jetzt schon langsam hast, was in dir aufsteigt, weil die Predigt wieder zu lang wird, wenn er auch das bemerkt. Er nimmt es wahr. Und die schnippische Antwort, die du heute früh schon deinem Kind gegeben hast, die hat nicht nur dein Kind verletzt. Die hat auch Gott geschmerzt. Und andererseits gilt, wenn du einem dieser Kleinen nur ein Glas Wasser reichst, sagt Jesus, dann fühlt der Herr Jesus das so, als hättest du ihm selber das Wasser gereicht. Jesus fühlt die Trauer dieser Frau in Lukas 7 und sicherlich auch die Trauer der ganzen Trauergemeinschaft hier. Es jammerte ihn. Das kann man auf Deutsch nicht übersetzen, was im Griechischen steht. Im Griechischen hat das Wort was mit Eingeweide zu tun. Eine Bibelübertragung hat es recht gut gelöst, finde ich, obwohl es sich komisch anhört. Seine Eingeweide, sein Herz ging aus ihm heraus der Frau entgegen. Seine Eingeweide, seine Magenkrämpfe, sein mitleidendes Herz ging aus ihm heraus der Frau entgegen. Hast du so ein Mitleid schon mal erlebt? Wann ist das letzte Mal dein Herz aus dir herausgegangen, dass du gedacht hast, jetzt muss ich sterben? So Römer 5 lesen wir, er hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Warum hat er seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen? Damit unsere Herzen jetzt herausgehen können. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Da könnte er sagen, vielleicht über ganz weit hergeholt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sein einziges Herz hergab. Mit seinem Sohn, als er auf die Erde kam, ging Gottes Herz heraus den verlorenen Menschen entgegen. Wir können nicht so rein und so unbegrenzt fühlen wie unser Heiland. Aber weißt du, was ich mich frage? Wenn ich Jesus doch ähnlicher werden möchte, warum fühle ich dann so wenig für meine Geschwister, für die Menschen draußen? Ich traue mir es fast nicht zu sagen. Aber wenn ich irgendeinen so einen Schnulzenfilm anschaue, nicht im Fernsehen, weil ich keinen Fernseher habe, aber irgendeinen so Schnulzenfilm anschaue mit der Jugend oder mit den Kindern, dann fange ich an zu heulen wie verrückt, gell? Dann beutelt es mich und dann kann ich nichts mehr zurückhalten. Und wenn der Film vorbei ist, dann sitze ich da, jedes Mal gerädert, dann sage ich, ja, ich schäme mich so. Warum habe ich nicht die gleichen Tränen für das echte Leben? Für die verlorenen Menschen, die draußen gehen und der Hölle entgegensteuern, wie für so einen blöden Film. Ich glaube, da müssen wir aufpassen. Auf Mitarbeitertreffen, wo ich war, vor einem Vierteljahr, das war in Schorndorf, da habe ich einen gefragt, einen Bruder, der aus einer großen Gemeinde kommt, die kennt ihn, glaube ich, den Thomas Pobileit, wo ich denke, die Gemeinde funktioniert. Und ich habe ihn gefragt, hast du irgendeine Befürchtung in Bezug auf deine Gemeinde? Und der Thomas hat gesagt, meine Befürchtung ist die, dass unser ganzer Gemeindebetrieb gut läuft und gut funktioniert und trotzdem die Herzen der Geschwister sich immer weiter von Jesus wegbewegen. Und keiner merkt es. Weil das geht schleichend. Und in der Gefahr stehen auch wir. Also wir in Tittmoning, genauso wie ihr hier in Burghausen, das kann nicht jeder Gemeinde sagen. Dass in unserer Gemeinde oder bei mir selber ein gewisser frommer Betrieb läuft und sich unsere Herzen trotzdem mehr und mehr von Jesus wegbewegen und abstumpfen. Und durch das Abstumpfen merkt man gar nicht mehr, dass es so ist. Vielleicht sollten wir hier an diesem Punkt mal in uns gehen. Wie schaut es denn aus mit unserem Herzen? Eine Gemeinde wird schleichend lau, weil sie nicht mehr mitfühlt mit dem Herzen Gottes. Und dann muss womöglich ein Paulus schreiben an eine Gemeinde in Korinth, wo, wenn wir nach Korinth gekommen wären, hätten wir gesagt, wow, da ist Leben. Da ist was los, das ist eine lebendige Gemeinde. Und der Paulus muss ihnen irgendwann schreiben, ihr hättet viel mehr Leid tragen sollen. Schaut ihr nur auf eure Gaben, Begabungen, auf das, was ihr auf die Beine stellt? Oder leidet ihr da noch mit, was Gottes Anliegen ist? Jesus sagt zu der Mutter, weine nicht. Und das war jetzt keine Floskel, das war auch kein Trostpflaster. Bei Jesus haben Worte Hand und Fuß. Im Englischen, glaube ich, gibt es das Wort Pity, Mitgefühl, und Compassion, Mitleid. Wenn ich nur Pity habe, dann sage ich, ach, die arme Mutter, die tut mir so leid. Wenn ich Compassion habe, Mitleid oder Leidenschaft, dann geht es in die Hände und in die Füße. Und deshalb ist der nächste Schritt, den Jesus jetzt tut, der macht einen Schritt auf die Bahre zu. Von der Mutter weg, jetzt geht er auf die Bahre zu. Und er trat hinzu, Vers 14, und rührte den Sarg an, die Träger aber standen still. Die Sargträger stehen still, aber nicht so, wie sie es normalerweise tun, so in frommer Andacht, mit gefalteten Händen und gesenktem Blick. Ich glaube, die stehen still vor Schreck. Weil sich da gerade was anbahnt, was alle ihre Erfahrungen sprengt. Und ich glaube, auch die Klagefrauen sind mittlerweile verstummt, weil sie das, was hier gerade passiert, sie nicht einordnen können. Und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Der eingeborene Sohn des Vaters, der auf dem Weg zum Kreuz ist, um zu sterben, trifft hier auf den einzigen Sohn einer Mutter, der schon gestorben ist. Das ist Heilsgeschichte, oder? Der eingeborene Sohn des Vaters, der auf dem Weg zum Kreuz ist, um zu sterben, trifft hier auf den einzigen Sohn einer Mutter, der schon gestorben ist. Das erste war, Jesus bekümmert dein Leid. Das zweite ist, Jesus kümmert sich um dein Leid. Er ist nicht nur bekümmert, sondern er greift auch ein. Beim ersten Punkt sehen wir Jesu unbegrenztes Mitleid, beim zweiten Punkt seine unbegrenzte Allmacht. Das heißt, der Herr belässt es jetzt nicht beim Zuspruch, sondern er greift auch ein. Und das ist der zweite Befehl hier, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und es heißt hier, dass Jesus den Sarg, die Bahre des Toten berührt und damit macht er sich rituell unrein eigentlich. Das heißt, die Reisegemeinschaft, die wäre jetzt unterbrochen. Zumindest für 7 Tage. Aber Jesus verunreinigt sich nicht. Bei ihm ist gerade andersrum. Wenn Jesus einen Unreinen anrührt, dann wird nicht er unrein, sondern der Unreine wird rein. Wenn ich einen Leprakranken anrühren würde, dann muss ich nicht die Lepra fürchten vor mir, sondern dann muss ich mich fürchten, weil ich stecke mich an. Wenn Jesus einen Kranken anrührt, dann wird er heil. Wenn Jesus einen Sorgenvollen berührt, dann empfängt er Hoffnung. Wenn Jesus einen Toten berührt, dann empfängt er Leben. Offenbarung 1, Vers 18. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Der Tod ist ein Gefängnis, aber Jesus hat den Schlüssel. Und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tode setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Der junge Mann fängt an zu reden, ist ein Zeichen für Leben, oder? Mich hätte interessiert, was er gesagt hat. Was würdest du sagen, wenn du bei deiner eigenen Beerdigung aufstehen würdest? Vielleicht ist diese Frage zu schwierig für manche. Vielleicht habe ich gesagt, hey, was ist denn hier los? Weil hier eine Party. Aber das, was wir hier lesen, wenn wir nicht wissen, was wir sagen würden, wenn einer aus den Toten aufersteht, was wir hier lesen, das kann heute Abend oder es kann in dieser Woche bei euch hier in Burghausen oder in Tittmoning passieren, es ist immer wieder passiert. Wenn geistlich tote Menschen das Evangelium von Christus hören und dann zu neuem Leben erweckt werden, und dann auch anfangen zu reden. Dann weiß ich ganz genau, was sie reden. Ich habe ein Mädel gehabt auf dem Zeltlager, die sich entschieden hat für Jesus. Und seitdem, seit August, macht sie das ganze Programm der Gemeinde mit. Und ich frage mich, wie können das die Eltern so zulassen? Ja? Die sind in jeder Kinderstunde dabei, im Kindertreff am Freitag, die ist am Samstag in der Jugend, sie ist am Sonntag im Gottesdienst, sie verbringt das Wochenende mit mir und wochentagsüber kann ich mich gar nicht retten vor lauter Anrufen. Und ich muss euch nicht sagen, was sie redet. Sie ist jetzt die Einzige in der Familie und das weiß sie ganz genau. Und falls du auch von deinem geistlichen Tod zum ewigen Leben durchgedrungen bist, erweckt worden bist, was hast du denn damals geredet? Ich möchte abschließen. Ein junger Pfarrer, der sollte mal seine erste Beerdigung halten und dann hat er Not damit, was er da sagen soll. Er hat sich gedacht, Mann, da weiß ich überhaupt nicht, was ich sagen soll. Hat sich gedacht, jetzt habe ich eine schlaue Idee, ich werde im Neuen Testament nachschauen, was der Herr Jesus bei solchen Gelegenheiten gesprochen hat. Er hat dann 3 Beerdigungen gefunden und jedes Mal ist die Trauerrede ausgefallen, weil er ihn immer von den Toten auferweckt hat. Und er hat gemeint, in Sachen Tod komme ich mit Jesus nicht weiter. Aber zu seinem eigenen Tod hat Jesus eine Grabrede gehalten. Er sagt, es ist vollbracht. Und genau dort am Kreuz sehen wir das vollendet, was wir in Lukas 7 angedeutet finden. Das Erste, Jesus stellt sich in unser Leid, es bekümmert ihn unser Leid. Und das Zweite, Jesus bekümmert es nicht nur, sondern er kümmert sich auch darum. Beim ersten Blick auf den Kreuz sehen wir sein unbegrenztes Mitleid. Deswegen hängt Jesus dort. Und beim zweiten Punkt sehen wir seine unbegrenzte Allmacht. Jesus hat alles vollbracht. Und er stirbt dort und wird wieder auferweckt zu einem neuen Leben. Er hat das alles getan für dich und für mich. Er ist dafür selber für uns in den Tod gegangen, damit er durch seinen Tod einmal viele Lebende um sich herum hat. Ja, ich höre an diesem Punkt auf und werde noch beten. Herr Jesus, ich möchte Danke sagen für die Tatsache, dass unser Leid, unsere Not, unsere kleinen Wehwehchen, dass dir nichts entgeht und dass dich alles bekümmert. Herr, aber dass du den großen Rahmen siehst, den die meisten Menschen gar nicht sehen. Dass du am allermeisten bekümmert bist wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünde, die uns ins ewige Verderben bringt. Herr, ich danke dir, dass du da in den Weg getreten bist, uns in den Weg gestellt hast. Und dass wir dir begegnen durften als den gekreuzigten Heiland, der für uns gestorben ist und auferstanden. Ja, das ist eine einfache Botschaft, aber oft müssen wir wieder das Einfache hören. Ich möchte dich bitten, dass wir eine dankbare Woche erleben dürfen, wo wir uns daran erinnern, was du für uns getan hast.